Ja, das Thema heute ist, wie wird das, was ich glaube, Realität in meinem Leben? Und wir schauen Psalm 1 zusammen an und das wird die theologische Startfrage sein heute Morgen. Etwas zu diesem Text. Aber ich lese ihn zuerst und ihr müsst also schon mal hochkonzentriert sein, danach dürft ihr einschlafen. Denn unmittelbar nach dem Text kommt die Frage. Seid ihr bereit?
Ja.
Bereit? Sehr gut. Also, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind weghaucht oder verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Also und jetzt Frage. Es gibt ein paar Leute, die werden das Psalm 1 Lied... Oh, ja genau. Ja genau, der Grund ist deshalb, also wahrscheinlich falle ich manchmal zurück aufs Schweizerdeutsch, weil ich ungefähr seit 5 Jahren nicht mehr Hochdeutsch predige. Das ist einfach, weil ich mega schlecht Hochdeutsch spreche. Ja. Aber alle willkommen, die mich jetzt das erste Mal verstehen. Einige kennen das Lied, wohl denn der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ja, kennen das 1, 2, 3 Leute? Genau. Wohl denn der nicht wandelt. Ja, und jetzt, der Psalm 1 hat 3 Teile. Ich habe es schön markiert. Teil 1, also was du nicht sollst tun. Teil 2, was du sollst tun. Und dann Teil 3, was die Konsequenz vom einen oder anderen ist. Ja, der Teil 3, das ist hebräische Poesie. Die ist manchmal etwas ungleichgewichtig. Und jetzt die große Frage, welcher Teil kommt nicht im besagten Lied vor? Ja, genau. Also das Einzige, was nicht besungen ist, ist da das Positive, oder? Es wird nur gesungen, was du nicht sollst tun. Ich meine, das ist so wie bei der Kindererziehung. Das ist der Tod für jedes Kind, wenn du ihm nur sagst, was es nicht machen darf. Und irgendwie, meine Mutter hat das irgendwann entdeckt, sie hat das Lied immer gesungen und dann hat sie eine zweite Strophe von die Vers 2, also den zweiten Teil, noch mit vertont. Es geht nicht darum, nichts falsch zu machen, sondern im Leben geht es manchmal darum, das Richtige zu machen. Wir haben oft uns fokussiert auf die Tatsünden, aber manchmal sind die Unterlassungssünden viel schlimmer. Schau in deine Vergangenheit. In kurzem Rückblick hast du schlechteres Gewissen über das, was du getan hast, als was du nicht getan hast. Aber wenn du länger lebst, dann wirst du irgendwann zurückschauen und viel mehr daran zu nagen haben, was du nicht getan hast und nicht, was du getan hast. Das Thema ist, wie wird das, was ich glaube, eine Realität in meinem Leben? Wir werden gerade Vers 2 anschauen. Schaut noch weg, ja, dürft es noch nicht anschauen. Es sind 3 Punkte, die ich angehe. Nämlich die Bedeutung von Psalm 1, die Praxis von Psalm 1 und das Problem von Psalm 1. Also 3x P, Bedeutung, Praxis, Problem. Die Bedeutung von Psalm 1. Lesen wir Vers 2. Da steht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Um was geht es in Psalm 1? Es geht im Psalm 1 nicht um Gebet. Es geht im Psalm 1 auch nicht um gerettet sein, sondern es geht um gesegnet sein. Und Psalm 1 sagt, der Schlüssel zum gesegnet sein ist nicht dein Glaube, sondern das Nachsinnen über Gottes Wort. Der Schlüssel, um gerettet zu sein, ist der Glaube, aber der Schlüssel, um gesegnet zu sein, ist das Nachsinnen. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und kennst Christen, und du weißt um Christen, die sagen, ich bin Christ, ja, alle Hände hoch, ich bin Christ. Aber du hast das Gefühl, das, was er glaubt, ist nicht das, was er lebt. Und Psalm 1 geht darum, ein Gebet bringt dich in den Himmel, aber es reicht nicht einmal zu beten, um den Himmel auf die Erde zu bekommen. Und das ist das, was Psalm 1 sagen will. Es geht gar nicht um gerettet sein, nämlich das erste Wort von Psalm 1 ist Glück, glücklich, wie Luther übersetzt. Da möchte ich mal Luther mal ohrfeigen, aber er lebt leider nicht mehr. Das heißt eigentlich, gesegnet ist nicht wer betet, nicht wer die Bibel studiert, sondern wer darüber nachsinnt. Und das ist ein großer Unterschied. Viele sind gelehrt worden, jeden Morgen stille Zeit zu machen, Bibel zu lesen. Und das ist mega gut. Ich fahre heute ins Untilager nach Adelboden, sind so ein paar 50 Teenager bei mir. Und heute Abend geht es darum, ich will ihnen die Bibel lieb machen. Ja, und das ist der Totschlag für jeder Untilagerstart. 50 Teenager, oder? Und das erste Thema ist, lies die Bibel. Ja, die hauen wir wieder ab. Ja, ich fesse sie jeweils an den Stuhl, dann müssen sie einfach eine ganze Woche bleiben. Viele sind gelehrt worden, die Bibel zu lesen. Aber das ist eigentlich nicht das Aufgebot von Psalm 1, sondern es sagt, darüber nachsinnen, eigentlich meditieren, nachdenken. Du kannst nämlich die Bibel studieren und es berührt dein Leben, deine Ehe, deinen Beruf, deinen Job, deine Kinder kaum etwas. Ich habe bei zwei Assistenzprofessoren in Basel studiert an der Universität und das waren bekennende Deisten. Ich für mich sage, das ist ein praktischer Atheismus. Sie glauben, also wenn es Gott gibt, dann ist er weit entfernt, hat nichts mit dieser Welt mehr zu tun. Und das, die kannten die Bibel besser als ich. Die kannten alle Philosophen besser als ich. Aber ich habe gemerkt, du kannst studieren, aber es berührt dein Leben, es hat keine Existenz. Manche sagen, Mathis, ich kenne die Bibel nicht so wie du. Oder du liest sie jeden Tag beinahe und du predigst jeden Sonntag darüber. Meine Güte, die Bibel kommt aus seinen Ohren. Ich kenne kaum was in der Bibel. Und man vergleicht sich mega gern. Man vergleicht sich mit allen anderen. Sagt, der weiß so viel über die Bibel. Aber das Matchentscheidende ist nicht die Breite deines Bibelwissens, sondern die Tiefe. Und ich bin von etwas überzeugt. Ich glaube, du kannst ein erwecklicher, authentischer Christ sein, wenn du nur einen einzigen Bibelvers in deinem Leben hättest, aber du hättest den bis auf den tiefsten Grund durchgraben und bis in die innerste Schicht deines Herzens eingearbeitet. Ich glaube, das verändert dein Leben viel mehr, als wenn du die ganze Bibel weißt. Es geht ums Nachdenken. Es geht nicht darum, dass du einfach die Bibel liest. Also, wie heißt das auf Hochdeutsch? Einfach lesen, ja. Wenn du die Bibel liest, dann kommst du durch die Bibel. Ja. Aber es geht nicht darum, dass du durch die Bibel kommst, sondern dass die Bibel durch dich kommt. Und das ist der Unterschied zwischen Lesen und Nachdenken oder Meditieren und Nachsinnen. Es geht nicht darum, dass du durch die Bibel kommst. Es ist mega gut, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Habe ich letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr habe ich gesagt, ich reduziere mich auf jeden Monat einmal alle Psalmen. Darum kommt Psalm 1 zur Predigt. Oder jetzt jeden Sonntag predige ich Psalm 1. Weil ich gesagt habe, nicht die Breite, sondern die Tiefe. Nicht, dass ich durch die Bibel komme, dass die Bibel durch mich durchkommt. Ich erlebe es oft, ich habe immer auf meinen Verweisen zum Bibeltext habe ich die Angabe, woher, aus welcher Übersetzung ich den Text geholt habe. Also Lutherbibel, dann Elberfelder Bibel, Schlachterbibel. Dann nehme ich ab und zu auch Hoffnung für alle, Gute Nachricht Bibel. NGÜ, Volksbibel habe ich mich noch nicht getraut. Warum? Ja, warum? Ja, genau. Weil nach der Predigt kommt man auf mich zu und weist mich auf die Übersetzung. Du hast Hoffnung für allen genommen. Das ist übrigens keine wörtliche Übersetzung. Und dann frage ich zurück. Es geht nicht darum, welche Bibelübersetzung ich habe, sondern welche Bibelübersetzung ich bin. Schlussendlich geht es darum, die Frage, nicht, welche Bibel liest du genau, welche hast du genau, hast du die oder jene und die ist nicht so gut. Und das stimmt alles und das ist mega gut, theologisch darüber nachzudenken und auch urteilen zu können. Aber letzten Endes geht es nicht darum zu entscheiden, welche Bibelübersetzung ich habe, sondern welche ich bin. Dass man fragt, bist du jetzt Luther-Übersetzung oder bist du Hoffnung über alle Übersetzungen oder bist du Mattis-Übersetzung? Es geht um Personalisieren. Nicht um Memorisieren, dass ich einfach die Bibel weiß, sondern dass ich sie lebe, dass sie in meinem Herzen ist. Da geht es nicht nur um zu lesen. Denn beim Lesen, da ist das Objekt die Bibel. Wenn ich lese, dann ist das Objekt die Bibel. Es geht nicht um einfach immer nur zu beten, dann ist das Objekt Gott. Sondern es geht um Nachsinnen, dann ist das Objekt unser Herz. Nämlich da die Wahrheit über Gott Fleisch werden lassen in unserem Leben. Dass es eine Realität wird. Und meine Güte, ist das schwierig. Und ich glaube, darum fängt der Psalter, das Gebetsbuch der Bibel, nicht mit einem Psalm, nicht mit einem Gebet an, sondern mit einer Aufforderung. Denn was wir brauchen, ist nicht noch eine Predigt mehr. Was wir brauchen, ist, dass wir selber eine Predigt sind. Dass das, was wir glauben, mein Leben prägt. Und ich habe mich für etwas entschieden. Was ist mein Erfolg in meinem Leben? Und ich habe gesagt, mein Erfolg ist, dass meine beste Predigt am Sonntag vor der Predigt ist, bei meinen Kindern. Und am Sonntag nach der Predigt. Und die Woche unter der Woche. Ah nein, wie heißt das? Einfach Montag bis Samstag. Das muss meine beste Predigt sein. Das will ich leben. Also das ist die Bedeutung von Psalm 1. Denk über Gottes Wort, mach es Fleisch. Sinn darüber nach, dass es eine Realität wird. Der zweite Punkt, die Bedeutung, jetzt die Praxis. Interessant ist, Psalm 1 sagt nicht, jetzt darfst du mir sie ausblenden, die Folie, also einfach auf schwarz, sagt nichts darüber, ja, wie man denn nachsinnt. Ja, wie sinne ich über die Bibel nach? Wie meditiere ich? Und diese Frage wurde Martin Luther auch gestellt. Und zwar, er hatte einen Barbier und Coiffeur, das war Peter Beskendorf. Und dieser Peter Beskendorf hat alkoholisiert an einem Familienfest seinen Schwiegersohn umgebracht. Ja, also crazy story, oder? Schwiegersöhne, oder, haben sowas auf sich. Luther hat einen guten Kontakt, konnte nicht mehr zum Coiffeur, nur auf Einvernehmen oder auf Insistieren von Martin Luther wurde Peter Beskendorf nicht geköpft, sondern nur eingekerkert das Leben lang. Und dieser Peter saß im Gefängnis und hatte eine Frage, einen Briefwechsel an Martin Luther: Wie kann ich noch das, was ich in der Bibel lese, glauben? Wie kommt das in mein Leben? Mein Leben ist vorbei. Oder? Meine Identität war Haare schneiden. Vom größten Reformator der Welt, die Welt je gesehen hat. Ich bin dahin. Und dann hat Martin Luther ihm einen Brief zurückgeschrieben, den findet man auf dem Internet, eine einfältige Weise oder Art zu beten, etwas vom Besten über das Beten. Und Luther sagt ihm, wenn du die Bibel liest, dann stell die vier Fragen. Und dann erlebst du, was Nachsinnen ist. Und er hat ihm gesagt, es sind vier Fragen, und wenn du die durchgehst, dann verändert das dein Leben. Nämlich, du kommst zum Text und du nimmst irgendeinen Text, ist egal welchen, und dann ist die erste Frage, die du stellen musst, was ist die Lehre von diesem Text? Also um was geht es? Einfach sachlich mal, was steht da drin? Ja, dazu brauchst du den Verstand. Ja, ist gut, wenn man den dabei hat, so am Sonntag auch. Was steht da drin? Dann die zweite Frage: Was ist an diesem Text oder an dieser Lehre so großartig? Was ist daran so wunderbar? Was gibt es darüber zu danken? Und wenn du darüber hinweggekommen bist, wenn du es noch schaffst, sagt Luther selber, dann erkennst du plötzlich, wow, und wo stimmt was in meinem Leben mit dem Text und mit dem Dank und was großartig wäre, nicht überein? Was ist eigentlich mein Problem? Darum dritter Punkt, oder? 1, 2, 3. Dritter Punkt von meiner Predigt: Sünde. Man soll ja nicht vier Punkte predigen. Mache ich ab und zu doch. Aber darum dritter Punkt dann von der Predigt: Das Problem von Psalm 1. Und dann die letzte Predigt. Genau. Die vierte Frage: Für was soll ich jetzt bitten? Und dann macht Luther einen Vergleich zum Unser Vater und erklärt ihm, wie er es, Luther selber, jeden Morgen macht. Luther hat jeden Morgen einen Psalm gelesen und das Unser Vater durchgebetet und dann noch ein Kapitel gelesen. Er hat 3 Stunden pro Tag Bibel gelesen, ja, und hat ihm gesagt, schau, ich fange mit dem Unser Vater an. und du kannst nur ein einziges Wort nehmen. Und nehmen wir vom Unser Vater mal nur das Wort Vater, das zweite Wort. Das erste, das gehen wir auch durch, aber dann das zweite. Was lehrt der Text? Sagt Luther, Gott ist Vater. Er ist nicht Rächer, er ist nicht Richter, er ist auch nicht ein Rufer in seiner Essenz oder im Innersten, sondern er ist Vater. Ich habe manchmal das Gefühl, gewisse sehen Gott als Rufer. Oder Gott schreit immer, ruft immer hin, hier nicht, da, nein, stopp. Gott ist kein Rufer, er ist kein Rächer in seiner Essenz, ja, also im Innersten, sondern da ist er Vater. Gott ist Papa. Und dann sagt Luther, und was ist daran so großartig? Ja, das fragen sich so Teenager und Kinder immer wieder so, was ist so großartig, dass ich einen Papa habe? Und Luther nennt 20 Gründe, warum das so großartig ist, dass Gott Vater ist. Und ich habe gemerkt, meine Kinder haben mir manchmal mehr Theologie gelehrt als alle meine 3 theologischen Abschlüsse, die ich gemacht habe. Kinder lehren manchmal mehr über Gott, als was man studiert hat. Warum? Weil es ins Leben geht. Mein Gotti-Kind hat mir vor einiger Zeit eine Zeichnung geschenkt. Das ist die erste Zeichnung, die ich bekommen habe. Oder ich war hin und weg. Ja. Also Picasso. Sieht so aus, oder? Das kann jeder. Lara, du bist der neue Picasso. Habe ich gesagt, und dann habe ich mir auch gefragt, was ist es denn genau? Oder da musst du auch meditieren, da musst du mega nachdenken. Was könnte es sein? Theologische Frage Nummer 2 heute, was ist es? Eine Sonne, nein? Ja, genau, eine Spinne, die Spaghetti isst. Hast du einen Teller mit Spaghetti? Ja. Mega wenig, und das ist die Soße da. Und ganz ernsthaft, es war mega lieb von meinem Gotti-Kind. Mega lieb, oder? Also mega intensiv berührt war ich nicht, so mittelmäßig. Ja. Habe es auch nicht aufgehängt. Ja, was habe ich gemacht mit der ersten Zeichnung von meinem Sohn? Er ist gekommen und hat mir sein Bild gezeigt. Und ich war hin und weg. Ich habe es an den Kühlschrank geklebt. Ja. Und das denke ich manchmal über Gott. Unsere Gebete sind manchmal Kinderzeichnungen, aber er hängt sie an seinen Kühlschrank. Das ist der Unterschied, dass Gott nicht einfach der Allmächtige ist, dass Gott nicht einfach der Allwissende ist, dass er nicht einfach der Rufer, der Rächer, der Richter ist, sondern dass er Papa ist. Er ist begeistert von dir. Selbst wenn du die schlechteste Zeichnung bringst. Wieso? Ja, kann ich nicht erklären. Musst Papi werden. Deshalb. Weil es dich einfach unglaublich berührt. Sorry, Mami, kannst du auch werden? Ja, genau, sorry, gendergerecht. Es berührt dich einfach. Und plötzlich habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Ich bin Theologe, ja, das sagt etwas über meine 2 Hände. Dann habe ich bei uns im Garten eine Steinmauer gebaut, also so richtig eine Steinmauer mit so Megafelsen und mit Zement. Also so richtig eine Mauer, ja, die sollte halten. Habe ich gemacht und ich habe da mega gearbeitet, dann geschaut, wie viel Zement, wie viel Sand, wie viel Wasser, das war mega schwierig oder Mathematik pur. Aber in dem Moment habe ich darüber nachgedacht, wie könnte es im Himmel ausschauen? Und ich glaube, Gott im Himmel schaut zu und hat einfach mega Freude und applaudiert über meine kleine Steinmauer. Sie steht bis heute, aber dann kam der Besuch von meinem Kollegen, der war Landschaftsgärtner. Ich habe ihm erzählt, dass ich eine Steinmauer gebaut habe in meinem Garten. Ja, er kam zu Besuch, hat sich nicht angemeldet, ging zuerst in den Garten. Ja, bevor mich, also er hat nicht mal geklingelt, er ging in den Garten, hat meine Steinmauer und dann ging er wieder heim. Kam gar nicht auf Besuch. Ja, warum? Weil er nicht mein Papi war. Das ist so großartig. Gott ist Vater, sagt Luther. Unglaublich. Das nächste, was ist die Sünde? Wo habe ich mich nicht als Sohn, sondern als Rebell verhalten? Wo habe ich die Liebe von meinem Vater im Himmel ignoriert? Und dann die Bitte, dann wirst du automatisch zu bitten beginnen, sagt Luther. Dann wirst du automatisch beten. Wie lernst du beten, wenn du lernst nachzudenken? Was sagt Gott? was ist daran so wunderbar? Was ist mein Problem damit? Dann wirst du automatisch beten. Das ist Nachsinnen. Stell die vier Fragen. Ich möchte noch einen zweiten Punkt beleuchten hier. Was ist Nachsinnen? Und jetzt die dritte theologische Frage. Wie viele Psalmen sind überhaupt Gebet? Ja, kommt man raus? Also so. Man hat 150 Psalmen. Und wie viele von diesen 150 Psalmen sind in der Form ein Gebet zu Gott? Das sind knapp 40%. Das heißt, 60% von allen Psalmen sind gar nicht direkte Rede zu Gott, sondern entweder zu sich selber oder zu anderen. Also habt ihr festgestellt, lobe den Herrn meine Seele. Ja, zu wem spricht man da? Ja, zur Seele, nicht zu Gott. Oder? Halleluja, preist den Herrn alle Welt. Ja, wird nicht Gott aufgefordert zu preisen, sondern die Welt. Was bist du so bekümmert in mir, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das ist überhaupt nicht zu Gott gesprochen. Der Herr ist mein Hirte. Das ist nicht zu Gott, sondern erst Vers 4 ist dann direkte Rede zu Gott. Vers 1 bis 3 vom Psalm 23 ist zu sich selber gesprochen oder zu den Nachbarn, die das hören. 60% von den Psalmen ist direkte Rede zu sich selber. Manche sind mega gut darin, über Gott oder mit Gott über unsere Seele zu reden. Wir erklären Gott unsere Seele, was unser Problem ist, was wir brauchen und so, als ob es Gott nicht wüsste. Wir jammern darüber, als ob Gott sich nicht darum kümmert. Aber irgendwann müssen wir aufhören, in unserem Leben mit Gott über unsere Seele zu reden, sondern wir müssen anfangen, mit unserer Seele über Gott zu reden. Das ist Psalm 1. Lobe den Herrn, meine Seele. Oder was bist du so bekümmert in mir? Weil Gott weiß es, dass alles gut kommt. Aber wir wissen es manchmal nicht. Unsere Seele, die weiß es nicht. Und der müssen wir es manchmal sagen, nicht Gott. Die Engel wissen es auch. Nachsinn bedeutet, das, was die Bibel sagt, uns selber auch predigen. Es gibt so manche Lieder, die man in der Kirche singt, die singt gar nicht zu Gott. Und dann gibt's so Lobpreisfanatiker, also ich hoffe, ich treffe heute niemanden, ja, aber dann gibt's so Lobpreisfanatiker, die sagen, ja, das ist gar kein Worship-Lied, das ist gar nicht zu Gott gesungen. Ja, das stimmt schon, ja, aber die Mehrheit der Psalmen sind auch nicht zu Gott gesungen, sondern zu uns selber. Weil es ist Worship, Verherrlichung Gottes in unserem Herzen. Es braucht nicht nur Verherrlichung Gottes vor seinem Thron, sondern auch in unserem Herzen. Das zu preisen, das zu sagen, wir müssen die Güte Gottes unserem Herzen predigen. Es steht nämlich, nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Die Allmacht von Gott. Nichts kann uns scheiden. Wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Überlegenheit von Gott. Wir müssen die Allmacht von Gott uns predigen. Das heißt, Gott, der viel mehr tun kann, als wir je bitten oder uns je ausdenken können. Epheser 3, Vers 20. Wir müssen die Liebe von Gott uns predigen, nämlich uns. Und sagen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefen, noch irgendeine andere Kreatur uns kann scheiden von der Liebe von Gott. Warum müssen wir uns das predigen? Und jetzt kommt der Clou von Psalm 1. Damit wir es nicht vergessen. Es fängt nämlich Psalm 1 so an, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern der nachdenkt. Dann denkt man immer, ja, ich bin ja kein Gottloser. Oder ich bin nicht Vers 1, sondern ich bin Vers 2. Ich denke über Gottes Wort nach. Aber was bedeutet das hebräische Wort gottlos in Vers 1? Es bedeutet wörtlich, die vergessen. Und wenn wir so übersetzen, dann lautet Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt unter denen, die immer vergessen, sondern nachdenkt. Und plötzlich merkt man, Psalm 1, ich bin nicht nur Vers 2, sondern ich bin manchmal auch Vers 1. Ansonsten, dann ruft mich morgen früh an und ich frage euch, was habe ich gepredigt? Ja. Ich meine, das passiert mir sogar. Dann unter der Woche denke ich, nach, was habe ich am Sonntag überhaupt gepredigt? Zum Glück, manchmal fällt es mir gar nicht mehr ein, bin ich froh. Weil wir alle vergessen. Psalm 1 sagt, vergiss nicht, denk darüber nach, mach es Fleisch in deinem Leben. Also Bedeutung von Psalm 1, Praxis von Psalm 1 und jetzt das Letzte, das Problem von Psalm 1. Und ich lese nochmal Vers 2, das ist die übernächste Folie, dort heißt es, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Und jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Lust machen dir die 10 Gebote? Ja, es steht Lust am Gesetz. Es steht nicht mal, es ist mega traurig, es steht nicht mal Lust an der Bibel, an den Verheißungen der Bibel, sondern an den 657 Geboten der Bibel. Wie viel Lust machen die? Anders gefragt, wie viel Lust macht dir die Bergpredigt? Liebe deinen Feind, segne ihn. Behandle deinen Nächsten wie deinen Feind. Ich habe mir das. Wir dürfen gerade in ein neues Haus ziehen, also wir dürfen umziehen, mieten von einem Haus, von einer Wohnung in ein Haus. Und da habe ich es erlebt. Wir haben es nur bekommen, weil der Verwalter und Vermieter uns kennt. Und er hat uns behandelt wie ein Freund, weil er uns kennt. Meine matschentscheidende Frage war, hätten wir das Haus auch bekommen, wenn er unser Feind gewesen wäre? Wahrscheinlich kaum. Und jetzt sagt die Bibel, behandle deinen Nächsten wie einen Freund, auch wenn er dein Feind ist. Gib ihm dein Haus, so wie du deinem besten Freund dein Haus geben würdest. Wie viel Lust macht das? Ja, es macht schlaflose Nächte, so viel Lust hat man. Die Bergpredigt, das war die erste Reaktion der Leute, Matthäus 7, Vers 28. Die Leute waren entsetzt, nachdem Jesus die Bergpredigt gehalten hat, denn die Bergpredigt ist eigentlich einfach eine Auslegung der 10 Gebote. Jesaja hatte eine meditative Erfahrung mit Gott, hat das Wort von Gott sogar erlebt, gesehen und was hat er gesagt? Ich sterbe. Eigentlich müssen wir alle sagen, Psalm 1 geht gar nicht. Wenn ich alles durchdenke in der Bibel, dann muss ich irgendwann sagen, da habe ich darüber keine Lust. Und kennst du das? Irgendwas in der Bibel wird dich immer stören. Du wirst nie Lust an der Bibel haben, wenn du nicht an eine einzige Person denkst. In Hebräer 10, da heißt es über Jesus Christus, ich habe Lust, deinen ganzen Willen zu tun. Ein Professor für Neues Testament, der hat gezählt, alle Verse, die Jesus in der Bibel, also im Neuen Testament gesprochen hat, so wörtliches Zitat, direkte Rede. Er hat gesagt, es sind 800 Verse, die Jesus direkte Rede in der Bibel überliefert worden sind. Und jetzt hat er gezählt, wie viele davon sind Bibelzitate? Das sind 80 Verse. Das heißt, 10% von dem, was Jesus gesagt hat, war Bibelvers. Der war Biblin. Ja, er wurde versucht vom Teufel, was kam raus? Bibel. Er wurde zerschlagen von den Menschen, was kam raus? Bibel. Am Schluss hing Jesus am Kreuz und was hat er noch gesagt? Er hat die Bibel zitiert. Man hat ihn ausgequetscht und Bibel kam raus. Und dort am Kreuz hatte er Psalm 22 zitiert, ist zwar nicht Psalm 1, und hat gesagt, meine Kraft ist vertrocknet, und du hast mich in den Staub des Todes gelegt. Und jetzt kommt's. Ich bin vertrocknet und weggeblasen. Das ist der unmittelbar nächste Vers nach dem, was Jesus gebetet hat am Kreuz. Er hat nämlich Psalm 22 gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und danach kommt gerade dieser Vers. Es ist das einzige Mal im Leben von Jesus, wo er gebetet hat und Gott nur noch Gott genannt hat und nicht mehr Vater. Und weißt du warum? Weil er Psalm 1 geworden ist, damit Gott dein Vater werden kann. Denn Psalm 22, der nächste Vers, und ich glaube, Jesus hatte diesen Vers im Kopf, da heißt es, ich bin vertrocknet und weggeblasen. Und dann denkst du zurück an Psalm 1, der ist wie Spreu, das weggeblasen wird. Jesus ist das Spreu vom Psalm 1. Jesus ist die Lösung vom Problem. Er hat das, was keine Lust ist in deinem Leben, was du falsch gemacht hast, wo du über die Bibel gestolpert bist, wo du das, was gesagt worden ist, nicht gehalten hast, nicht halten konntest, nicht halten wolltest, das hat er am Kreuz getragen. Darum hat er nur noch gesagt, mein Gott und nicht mehr mein Vater. Ich möchte aufhören mit einer Geschichte von Bruce Olson und dich einladen, heute die Bibel zu nehmen. Und nimm nur einen Vers und denk darüber nach, bis dieser Vers Fleisch geworden ist. Bruce Olson war in den 60er Jahren bei den Motilone-Indianern in Südamerika und wollte ihnen das Wort von Gott bringen. Was er nicht wusste, die Motilone-Indianer, die hatten eine Vision oder eine Prophetie. Die hat geheißen, dass irgendwann ein großstämmiger, blond behaarter Mann kommen würde und er würde eine Bananenstaude mit sich tragen. Aus dieser Bananenstaude würde Gott kommen. Ja, kam dann kam Bruce Olsen dorthin, oder? Die Leute haben gefragt, ja, er ist groß, also zumindest größer als wir. Er hat blonde Haare, passt alles, er hat keine Bananenstaude, also kann er nicht der Mann sein. Er musste zuerst das Vertrauen der Leute gewinnen. Da hat er sich, er war Mediziner, mit einer Bindehautentzündung angesteckt, selber, damit er den Medizinmännern zeigen konnte, wie man es heilen kann. Mit der Zeit hat er das Vertrauen, sie fragen sich, ist das unsere Prophetie, die wir bekommen haben? Aber er hatte keine Bananenstaude. Irgendwann kam ein Freund von Bruce Olsen auf Besuch und dieser Freund schnitt eine Bananenstaude in zwei und die Blätter der Bananenstaude fielen heraus wie die Seiten eines Buches. Und in diesem Moment nahm Bruce Olsen seine Bibel und sagte, das ist Gottes Bananenstaude. Ja, nicht das, das ist auch ein Staude. Also mega gut, ja, ist auch aus Papier. Oder Papier ist aus Holz. Das ist Gottes Bananenstaude. Und da wussten sie, das ist unsere Prophetie. Und wir müssen die Bibel haben, wenn wir Gott in unserem Leben haben wollen. Einer hat die Bibel gegessen, also hat Seiten rausgerupft und gegessen, weil er gesagt hat, dann kommt Gott in mich hinein, oder? Ein anderer hat die Bibel ans Ohr gehalten und hat gesagt, ich höre nichts, da spricht kein Gott raus, oder? Aber das ist die Essenz von deinem Glauben, nicht dein Beten, nicht dein Studieren, nicht die Breite von deinem Bibelwissen, sondern die Tiefe, wenn du in dein Herz läschst. Ich möchte beten und lass uns gemeinsam singen und vor Gott kommen und vielleicht auch sagen, und das, Jesus, will ich tun. Von heute ab. Ich nehme einen Vers und grabe diesen in mein Leben, bis er aus meinem Leben sprießt. Jesus, ich danke dir. Du bist die Spreu von meinem Leben, das, was weggeblasen wird. Es ist meine Sünde, die du aufgenommen hast. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott im Himmel bist, der auf die Erde, der selber Fleisch geworden ist, der wirklich der Spreu geworden ist am Kreuz, damit, was wir lesen, eine Essenz, Existenz in unserem Leben werden kann. Und Jesus, heute sitzen Menschen hier, die sagen, und das will ich. Und dann bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du die Kraft dazu gibst, dass Jesus in unserem Leben groß wird. Dass Jesus in unser Leben kommt. Dass er unser Anliegen, unser Wunsch, unsere Vision, unsere Kraft wird. Und wenn jemand heute sich den Wunsch nimmt, ja, das will ich will die Bibel wieder, ich will sie wieder meditieren, nicht nur jeden Morgen lesen. Ich will sie in mein Herz lassen. Ich will selber eine Predigt, ich will selber eine Bibelübersetzung werden. Dass du diesen Entscheid beflügelst und dass du diesen Entscheid bestätigst. Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe es dir ganz neu hin. Du sollst es haben. Ich will mit dir leben. Amen.